dass etwas in den falschen Hals gerät und das wäre nicht gut. Deswegen ist es mir ganz wesentlich, dass Sie, wenn etwas verkehrt bei Ihnen angekommen ist, dass Sie das loswerden und das als Frage auch stellen, dass Sie sagen, also das verstehe ich nicht oder da denke ich ganz anders, bin ich anderer Meinung oder wie können Sie so etwas sagen, dass wir diese Fragen loswerden, weil sie sonst oftmals den Fluss dessen, was positiv auch gekommen ist, irgendwo hindern. Ich habe bereits eine Frage hier vor mir. Sie sagen, Jesus schenkt uns ewiges Leben. Mir wurde es in letzter Zeit zur Anfechtung. Wenn Jesus sein Leben in mir lebt und ich ihm Platz machen soll, wo bin dann ich mit meiner Persönlichkeit? Werde ich dann nicht gelebt? Ich verstehe das im Moment nicht ganz. Vielen Dank für diese Offenheit in dieser Frage. Ich will versuchen, das deutlich zu machen, weil vielleicht der eine oder andere ähnliche Fragen auch hat. Ich will ziemlich vorne anfangen. Sünde ist nicht dasselbe, was wir oft mit moralisch-ethischem Defekt bezeichnen. So nicht dieser bürgerlichen Moral entsprechend. Sünde ist die Eigenwilligkeit des Menschen. Das ist Sünde, seine Rebellion gegen Gott. Dieses, ihr werdet sein wie Gott. Ich will selbst das Sagen in meinem Leben haben. Das nennt Gott Sünde. Die Sünden sind die Folge davon, sind die Auswirkungen davon. Und weil Gott weiß, dass wenn ein Mensch in der Rebellion zu ihm lebt, lebt er, und das ist dieses andere griechische Wort, harmatia, heißt Zielverfehlung, lebt er am Ziel der Bestimmung seines Lebens vorbei. Mag er ethisch und moralisch noch so gut sein? Es gibt nicht wenige Menschen, die nicht nach Gott fragen, die ethisch, moralischer sind als Menschen, die nach Gott fragen. Gott will aber, dass es sein Wille, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist sein Schöpfungsgedanke, lasst uns Menschen machen, die uns gleich, ein Du, ein Gegenüber. Und erst in dieser Gemeinschaft mit ihm ist die Sinn Erfüllung des Lebens. Jetzt ein Sprung, ist die Brücke stelle ich dann gleich her zu diesem anderen. Dieses Galater 2,20, von dem ich schon sprach. Ich lebe, doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Es geht nicht darum, dieses Ich wegzuschmeißen, dass ich nicht mehr leben würde. Das ist eine falsche Reaktion, weil Gott Sie und mich als verantwortliches, da ist auch dieses Antworten, verantwortlich, wortliches Individuum geschaffen hat. Gott will Antwort. Und ich habe mein Leben, das ist dieses Du, dieses Gegenüber, ich habe mein Leben zu verantworten. Deswegen lebe ich. Ich trage für mein Leben Verantwortung. Ich gebe meine Verantwortung nicht an der Garderobe ab, auch nicht, wenn ich hier in ein Mutterhaus eintrete oder in den Evangeliumsrundfunk. Ich trage Verantwortung. Nun kommt aber dieses Spannungsfeld, und Spannung macht etwas fruchtbar. Ein anderer, ich komme, indem ich mein Leben Jesus übereigne, das stimmt schon, was hier geschrieben wurde, werde ich da nicht gelebt, das stimmt schon, aber ich kann es, wenn es ja negativ vielleicht empfunden wird, kann ich es, je nachdem, welchen Standpunkt ich einnehme, auch positiv sehen. Nicht je nachdem, was Sie gerne trinken, können Sie sagen, wenn Sie gerne ein Glas Wein trinken oder ein Glas Milch, können Sie sagen, so ein Mist, das Glas ist schon halb leer. Sie können aber auch sagen, Mensch, wie herrlich, das ist noch halb voll. Banal. Nein, Sie können aufgrund dessen, dass Sie wissen, Gott hat einen guten Willen über meinem Leben. Bei ihm bekomme ich Sinn und Ziel in mein Leben. Deswegen will ich mit meinem Willen, soweit es nur irgend geht, identisch werden mit seinem Willen. Je mehr ich mit der Absicht Gottes mit meinem Leben identisch werde, umso reicher wird mein Leben, umso sinnerfüllter wird mein Leben. Sonst besteht immer Rebellion. Es soll aber in meinem Herzen Revolution stattfinden, nicht Rebellion, sondern Revolution, Revolution der Liebe Gottes, Veränderung. Ich lebe, und jetzt ist die Frage, wes Geistes Kind bin ich? Wenn es dann heißt, doch nun nicht ich, nicht mehr ich habe das Sagen, ich habe Verantwortung. Wem öffne ich? Welchem Einfluss, welchem Geist öffne ich mich? Oder mal ganz banal ein anderes Bild. Da sind zwei Hunde in uns, nicht? Und die bellen beide. Welchen Hund füttere ich denn? Der mit meinem Eigenwillen? Oder kriegt der die Nahrung entzogen und der andere bekommt die Nahrung? Der darauf aus ist, tatsächlich den Willen Gottes zu tun. Den Willen Gottes zu tun ist keine Schmälerung des Lebens. Den Willen Gottes zu tun ist eine Bereicherung des Lebens. Noch einmal ein anderes Bild. Sie können natürlich die Verkehrsschilder, die den Verkehr regeln, Sie können sich über diese Geh- und Verbote, können Sie sich ärgern. Aber genauso mit den 10 Geboten. Sie sind aber alle im Grunde genommen Lebensregeln. Hilfen zum Leben, keine Verbote. Hilfen zum Leben. Deswegen, wenn es heißt, ich lebe, ich muss das Ich, um das zu wiederholen, ich muss das Ich annehmen. Ich muss meine Verantwortung annehmen, sonst gibt die Jesus-Nachfolge eine unendliche Krampferei. Weil ich nämlich das Ich dann nicht verleugnen kann. Wenn ich was nicht angenommen habe, das kann ich nicht verleugnen. Ich treffe sonst keine bewusst willentliche Entscheidung, der Herr soll das Sagen in meinem Leben haben. Ich will das an einem anderen Punkt noch deutlich machen. Es gibt darüber auch hinten eine Kassette unter diesem Titel, Wohin soll ich gehen? Es gibt in gewissen Bereichen der evangelikalen Welt die Verkündigung, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Das geht so weit, dass auch gepredigt und gesagt wird, warte, bis Gott dir den Menschen führt, den er für dich bestimmt hat. Ich wehre mich gegen solche Verkündigung. dass es das geben kann, so wie Claudius einmal im Blick auf seine Rebekka bei der Silberhochzeit rückblickend sagt, du bist die, die Gott mir zugefügt hat, und dass es das auch mal am Anfang geben kann, ja. Aber Gott entbindet mich nicht meiner Verantwortung in der Wahl, auch in der Wahl meiner Freunde, in der Wahl meiner Wohnung und in vielen, vielen anderen. Und ich wehre mich auch dagegen, wenn gesagt wird, der schwere Weg ist immer der richtige Weg. Wo steht denn das? Gott hat einen Heilsplan, der steht fest, den lässt er sich von niemandem umwerfen. Schon Epheserbrief vor Grundlegung der Welt. Und innerhalb des Heilsplanes gibt es den Heilsweg. Und da muss man schon lernen, dass man nicht denkt, jeder müsste zu Jesus so finden, wie ich zu ihm gefunden habe. Es gibt zu Jesus zig Wege zu kommen. Nur zum Vater zu kommen, gibt es nur einen. Und innerhalb dieses Heilsweges gibt es den individuellen Lebensweg. Und das ist manchmal so schwer, dass was dem einen recht ist, dem anderen noch lang nicht billig ist. Für den einen ist das Glas Wein eine Bereicherung seines Lebens und für den anderen ist es der Anfang vom Suff. Hier müssen wir lernen, und das gehört auch zum Umgang mit Krisen, um es wieder in einem Bild, ich spreche eben gerne in Bildern, das bleibt ein bisschen hängen, hier müssen wir lernen, wie beim Zirkel. Der Arm mit der Nadel, das Bein mit der Nadel, muss im Zentrum bleiben. Und dann kann das andere Bein mit dem Bleistift oder der Duschfeder unterschiedlich große Kreise ziehen. Und wenn ich nur einen kleinen Kreis ziehen kann, darf ich nicht es zum Gesetz machen, dass mein Bruder, meine Schwester auch nur so einen kleinen Kreis machen darf. Deren und dessen Lebenskreis kann weit größer sein. Nur das Bein mit der Nadel muss in der Mitte bleiben. Und so ist das, zurückzukommen auf die Frage, jawohl, wenn Sie es negativ sehen wollen, können Sie sagen, ich werde gelebt. Ich sage es vom Zeugnis her, jawohl, ich bin dankbar, dass ich gelebt werde, denn in der Bindung an Jesus Christus habe ich die größtmöglichste Freiheit meines Lebens. Ich bin aus den Zwängen meines eigenen Ichs und den Zwängen der Welt herausgenommen. Hier kommt jetzt etwas, ich bin dann froh, wie gesagt, dass ich die Person, die mir die Frage gegeben hat, nicht kenne. Hier spielt ganz gewiss die Frage meines Gottesbildes eine Rolle. Und Gottesbild steht für mich für all das, was ich in Sonntagsschule, in kirchlicher Unterweisung, in der Kirche, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, durch Wort, durch Bild, durchs Hören, durch Ton, durch Elternhaus, all das, was mich geprägt hat. Das spielt hier eine Rolle. Wenn ich natürlich gehört habe primär, du sollst, du musst, du darfst nicht. Wenn die schwarze Pädagogik des vergangenen Jahrhunderts mich prägt, und diese Sonntagsschullinie, die gibt es leider auch, auch bei uns heute noch. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß. Denn der Vater aus dem Himmel schaut herab auf dich. Wenn ich den lieben Gott zur Erziehung brauche, weil ich nicht zurande komme, wenn da ein Buchhaltergott ist, der nur wartet, bis er wieder einen Strich machen kann, dann kann natürlich die Frage kommen, dann werde ich gelebt. Dann sind es aber Gesetze. Dann ist es nicht die Freiheit eines Kindes Gottes. Ich will es nochmal auf eine andere Ebene abheben. Wenn sich jemand aus Angst vor der Hölle dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann kann das zunächst legitim sein. Wenn er aber ein Leben lang aus Angst vor der Hölle Jesus nachfolgt, ist das Stress. In höchstem Maße ist das Stress. Das ist keine Freiheit, keine Freude in Jesus. Und wissen Sie, da gibt es so viele Zusammenhänge. Wissen Sie, warum so viele aus unseren Kreisen bei Evangelisationen immer wieder nach vorne gehen? Nicht genügen lassen, mit einmal nach vorne gehen? Weil sie Angst haben, das eine Mal würde nicht genügen. Ich gehe lieber noch einmal nach vorne, mach's fester. Es könnte vielleicht doch nicht genügt haben, ich gehe noch einmal nach vorne. Merken Sie, wie tief da Leistungszwang drinsteckt, als könnte ich meine Erlösung schaffen? Als möchte ich meine armseligen Stufen zu Gott emporbauen? Der ist doch zu mir gekommen. Es gibt da so viele Zusammenhänge, auch geistlichen Erlebens. Und das gehört aufgearbeitet in der Seelsorge in unseren Gemeinden. Damit Ängste weggenommen werden, dass Freude da ist. Ich lese im Augenblick Paul Tillich. Ich kann den Mann so gut verstehen, wenn der sagt, ich bin an den Christen fast gescheitert, weil so wenig Freude von ihnen ausgeht über ihre Erlösung. Klingt natürlich Nietzsche im Hintergrund auch irgendwo. Nein und ja, ich werde, Gott sei Dank, ich werde gelebt von Jesus. Aber Jesus, Gott ist kein Miesmacher, der seine Freude daran hat, mir die Freude zu vergällen. Gott ist Freudenbringer, Gott ist Bereicherung meines Lebens. Es könnte also sein, im Blick auf diese Frage, dass das Gottesbild zunächst einmal hinterfragt werden muss. Welches Bild habe ich von Gott? Was klingelt denn bei Ihnen, wenn das Wort Gott fällt? Frage können Sie sich auch stellen. Was habe ich für ein Bild, wenn ich Gott höre? Wie kommt es denn, dass jemand diesen Vers aus Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, dass jemand in Panik kommt, ich werde überall beobachtet, und der andere sagt, Mensch, wie herrlich, Gottes Hand ist immer um mich herum. Hat auch mit seinem Gottesbild zu tun. Oder es hört einer, fürchte dich nicht, und denkt, jetzt will der auch noch was von mir, nämlich, dass ich mich nicht fürchten soll. Dabei sagt er, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin dein Herr. Was klingelt, wenn sie Gott hören? Was für ein Bild entsteht? Und damit könnte ganz tief dann die Frage zusammenhängen, wo bin ich dann mit meiner Persönlichkeit, werde ich dann nicht gelebt? Doch, sie werden gelebt, aber ihre Persönlichkeit findet den höchsten Adel, weil sie dem Bild, das Gott von ihnen hat, immer ähnlicher werden. Und das ist ja das, was auf einer anderen Ebene der Bibel angesprochen wird, dass wir zur Vollkommenheit heranreifen sollen, die ihre Vollendung allerdings erst in der Ewigkeit findet. So viel mal zu dieser Frage. Haben Sie andere Fragen? Bitte. Vielen Dank, dass Sie fragen. Das begegnet Ihnen vor allen Dingen sehr oft, oder mir begegnet es sehr oft bei endogen depressiven Menschen oder bei Menschen, wo Leib und Seele fix und fertig sind, und dann ist der Glaube auch in Mitleidenschaft gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Tatsache ist dann, Ich will es mal an diesem Beispiel vom endogen-depressiven Menschen deutlich machen. Der endogen-depressive Mensch kann nicht mehr so glauben, so beten, so hoffen, so froh sein, wie er vorher war, ehe er in diese Phase gekommen ist. Das muss ich, ob mir es passt oder nicht, zur Kenntnis nehmen als eine Gegebenheit. Er kann noch nicht einmal mehr wollen. Er kann es nicht, weil all die auf Gott bezogenen Gefühle von Hoffnung, Liebe, Freude, Zuversicht, all diese Gefühle sind, weil seine Seele krank geworden ist, wie ich vorhin schon sagte, in Mitleidenschaft gezogen. All die auf Gott bezogenen Gefühle sind auch krank geworden. Und nun ist es ihr seelsorgerlicher Auftrag, unser seelsorgerlicher Auftrag, dem Menschen nicht jetzt noch mehr Last aufzubürden, mit gut gemeinten, gestern Abend oder heute Morgen, und deswegen falschen Ermutigungen, und zu sagen, jetzt glaub doch, nimm's doch einfach. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Und hier bekommt jetzt die Passage unserer seelsorgerlichen Barmherzigkeit ihre Bedeutung. Jetzt kommt ein Stück von Fürglaube. Fürbitte. Mittragen. Fürbitte ist unter die Last des anderen schlüpfen und sie zum Vater tragen. Ihn entlasten, nicht belasten, entlasten. Und das ist dieses Wunderbare. Der Betreffende wird nicht reagieren im dunklen Tal. Hüten Sie sich also. Da kommt ja der Böse dann oft auch in unser Herz, nicht, wenn ein Mensch nicht reagiert, wie wir es uns gedacht haben. Hüten Sie sich, ihm mit einem Bibelwort sogar noch zu strafen. Das lässt Gott sich nicht gefallen. Sondern hier kommt das andere. Sind Sie barmherzig und sagen Sie ihm, schau, auch wenn, jetzt kommt Psalm 73, auch wenn du gar nichts spürst jetzt, dir sogar, nämlich hier tut der Versucher nicht selten die Seele umdrehen, dass selbst vergebene Dinge so anklagend, selbstanklagend hochkommen, dass sie jetzt sagen dürfen, selbst wenn du nichts spürst von der Nähe Gottes, wenn du sogar Gründe findest, dich anzuklagen, deine augenblickliche Stimmungslage, dein Empfinden sagt überhaupt nichts aus über die Beziehung Gottes zu dir. Ich würde Gott zu einem Götzen machen, wenn ich ihn abhängig mache von meinen Gefühlen. Hier kommen diese alten Lieder, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, bekommen hier ihre Bedeutung. Du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Gott ist treu. Gott bindet sich an sein Wort, auch wenn ich in dieser Phase, wo meine Seele und mein Leib krank geworden sind und damit die auch auf Gott bezogenen Gefühle mitleiden, wenn ich nicht mehr glauben und hoffen kann wie vorher. Aber was Sie nun als seelsorgerlich begleitender Mensch beachten sollen, merken Sie sich, wenn Sie ein so gutes Gedächtnis haben, wenn nicht so wie ich, dann schreiben Sie es sich auf, was hat der so Betroffene im dunklen Tal zu Ihnen gesagt? An Selbstanklagen, an Anklagen Gott gegenüber, an wohl nicht bereinigter Schuld. Also merken Sie sich, halten Sie all die Lasten, die er dort Ihnen mitteilt. Er teilt ja mit Ihnen. Das halten Sie fest. Und wenn dann die Kurve kommt aus dem dunklen Tal und die ersten Lichtschimmer wieder hinein ins Tunnel kommen und man merkt, es geht ein Stück ins Licht hinein, dann machen Sie und er zunächst die Erfahrung, es kommen Glaube, Hoffnung, Liebe wieder. Nicht im Hand, aber sie kommen, sie wachsen wieder. Und wenn das heller geworden ist, dann möchte ich Sie ermutigen, holen Sie Ihren Zettel, begegnen Sie sich und dann fragen Sie. Machen Sie es aber in Frageform. Wir müssen viele Gespräche in Frageform führen. Könnte es sein, dass Sie, bitte sind Sie so lieb und erklären Sie mir noch einmal, nicht von uns feststellen. Es ist lieblos. Und beim Verletzten gehen meist die Rollläden runter. Nein, in Frage, teile dich mir wieder neu mit. Dann könnten Sie zum Beispiel fragen, schauen Sie, Sie haben damals vor Wochen oder Monaten das und das gesagt. Ich habe mir das festgehalten. Ist das so? Und dann kommen Sie ins Gespräch. Und dann merken Sie im Sondieren, wie Ihr Gegenüber reagiert. Und dann merken Sie etwas von dem, dass ein Wort Leib und Seele gesund macht. Nur ich darf das nicht in der falschen Situation. Das gehört zur Weisheit des seelsorgerlich Begleitenden, dass er lernt, wann er zu schweigen, jetzt kommen wir wieder auf gestern Abend, und wann er zu hören hat. Wann er, nicht der Hiob, das Hiob-Buch, ist ja eine fantastische Schule verschiedenster Seelsorgemodelle. Die stimmen alle in sich, die Seelsorgemodelle dieser Freunde stimmen alle in sich, aber im Blick auf den Hiob waren sie all verkehrt. Wir dürfen also nicht diese Seelsorgemodelle wegschmeißen, die sind für andere Fälle alle richtig, nur für den Hiob war es nicht richtig. Sodass man also hier wirklich ein Stück weit lernen muss und auch den Mut haben, ein Stück seinem eigenen Herzen zu folgen. Und dann werden Sie merken, wenn der andere sich aufmacht, das ist ja auch wieder ein doppeldeutiges Wort, nicht? Ich öffne mich und dann mache ich mich auf den Weg, sich aufmachen. Der verlorene Sohn musste sich erst öffnen und dann konnte er die Füße in Bewegung, dann kann er sich auf den Weg machen. Und das werden Sie auch da erleben, dass Menschen sich aufmachen und dann können sie miteinander erarbeiten. Wie geht es jetzt weiter? Und bitte tun Sie es, ich sage das jetzt mal sehr ungeschützt. Es gibt manches verantwortungslose Gebet. Wenn man zum Beispiel betet, Herr, löse unsere Probleme. Diesem Gebet muss vorausgehen, dass man sich über die Zusammenhänge der Probleme erstmal klar wird. Und dann kann ich den Herrn bitten, jetzt hilf mir, dass ich das, dass ich das, dass ich das. Zu beten, Herr, heile meine Ehe, finde ich ganz ähnlich. Wenn ich mir darüber vorher nicht klar geworden ist, was der Konflikt in der Ehe ist, was mein Beitrag ist in dieser Ehe, dass die Ehe heil wird, denn Gott macht nichts an mir vorbei. Ja, ist es Beten und Arbeiten. Und es könnte sein, dass manches Gebet nicht in Erhörung tritt, weil ich nicht die Voraussetzung, Gott hat noch genug zu tun, weil ich nicht das meine tue. Es könnte eine fromme, falsche Demut sein, Probleme unter den Teppich zu kehren und man wundert sich, dass man permanent drüber stolpert, statt sie anzupacken und unter den Teppich hervorzukehren und drüber zu sprechen. Dass man sich zusammensetzt, um sich auseinanderzusetzen. Sodass ich in dem Augenblick, dass Gottes Wort ich nicht aufnehmen kann, nicht bedrängen, auch keine ellenlangen Gebete sprechen, gut gemeint, aber verkehrt, auch keine Bibelstunde im Halten, dann lassen Sie lieber eine Spruchkarte da, das ist ein verlängerter Besuch. Sprechen Sie ein kurzes Gebet, wo Sie den Gott anbefehlen oder ihm ermutigend etwas sagen. Alles andere empfindet der so Betroffene als Last. Er weiß ja, ich kann nicht glauben, jetzt kriegt er es auch noch von einem lieben Menschen sogar noch gesagt. Also ein Stück Herausforderung, die dann zur Überforderung wird. Es wird natürlich auch andere Situationen geben können. Deswegen muss ich mein Gegenüber verstehen lernen. Es gibt, jetzt mache ich einen Sprung, aber er kann trotzdem helfen. Es gibt einen seelsorgerlichen Leitsatz. Wenn Sie diesen Leitsatz sich einprägen, der gilt auch für jegliches missionarisches Gespräch. Wem sage ich was, wann, wie, warum, wozu? Wem sage ich was, wann, wie, warum, wozu? Die Reihenfolge ist bewusst so gewählt. Wem sage ich was, wann, wie, warum, wozu? Ich glaube, wir müssen es lernen, bis in unsere eigenen Lebensgemeinschaften, das gilt für die Ehe genauso wie für eine Schwesternschaft oder eine Schülerschaft, zu lernen, wer ist mein Gegenüber? Wir kennen uns manchmal nur furniert. Was darunter ist, weit weniger. Und da guckt dann jeder, dass er möglichst auf dem Furnier keine Macken hat, sondern gut poliert ist. Es geht uns miteinander so, nicht? Ich klammere mich da nicht aus. Nur man muss daran arbeiten, damit Veränderung kommt. Um dieses Wem sage ich, geht es als allererstes. Es könnte nämlich sein, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, es könnte sein, Sie haben jemanden gegenüber, ich glaube in irgendeinem Andacht kommen wir darauf, wie David, dessen Gebeine verschmachteten, der ist in Schuld gefangen, nicht auch depressiv geworden. Es gibt schuldbedingte Depressionen, wo ich nicht mehr lesen kann, wo ich nicht mehr beten kann, wo ich keinen Zug zur Gemeinschaft mehr habe. Deswegen muss ich schon differenzieren, dass ich also dahinter komme, was ist die Ursache, wer ist mein Gegenüber, was ist seine Biografie, womit hat er zu kämpfen? Investieren Sie einmal mehr Zeit, Ihr Gegenüber kennenzulernen. Mit wem habe ich es hier zu tun? Wir tragen, ich wiederhole das jetzt, wir sind alle von unserer Biografie geprägt. Von den Genen genauso wie vom Alter, vom Elternhaus. Von unseren Erlebnissen im Glauben wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das prägt unser Gottesbild. Sodass also auch das andere geschehen kann, dass tatsächlich jemand im Glauben Schwierigkeiten hat, weil er in Schuld gefangen ist und die Depression mit seiner Schuld auch zu tun haben kann. Um nur jetzt mal das krasse Gegenstück beim Namen zu nennen. Und dann muss ich mich um ihn kümmern. Und kümmern heißt im deutschen Wortstamm her Schutt wegräumen. Mich um ihn kümmern. Ja. Gibt es noch eine, wo ich nicht eine zweite, dritte Predigt anschließe, sondern nur kurz darauf eingehe? Bitte. Danke. Meine Mitarbeiter in der Schweiz, die dortige Seelsorge ableiten, haben mir etwas ganz Ähnliches, nachdem ich diese Andacht gehalten hatte, geschrieben. Das sind Heilsarmee-Majore, die die Arbeit, die Seelsorge in der Schweiz leiten. Und die Esther Steiner ist im Gebirge ganz fürchterlich gestolpert und hat sich so verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber zwischen Leben und Tod geholt werden musste. Und sie schrieb mir also dasselbe, sagt, wieso kannst du so freiweg predigen? Er wird dich behüten, nicht stolpern. Ich war am Rand des Todes, in ihrem Beispiel sogar gestorben und gehandicapt. Ich gehe auf, habe diese Fragen ernst genommen, nehme auch Ihre ernst. Ich gehe auf diese Fragen nun ein, indem ich versuche, dieses Bibelwort seelsorgerlich von verschiedenen Warten auszusehen. Wir denken zunächst einmal jetzt an unser ganz irdisches Wohlbefinden, was ja auch berechtigt ist, denn wir leben auf dieser Erde und nicht im Himmel. An Hilfen. Und das würde ich auch akzeptieren. Ich würde den Schmerz mit diesen Eltern oder Ehepartner würde ich teilen, auch die Anfechtung würde ich teilen, würde ich also nicht wegwischen. Das ist lieblos. Aber ich würde dann trotzdem, je mehr sie sich meinem Sprechen, meinen Gedankengängen öffnen, würde ich weitergehen. Ich mache dann auch einen Sprung hin zur Gesamtthematik der Engel und gehe dann zu Hebräer 1,14. Ich darf, oder was ich heute Morgen an Gedanken geäußert habe, ich darf über den Etappen nicht das Endziel aus den Augen verlieren. Und das wird ein springender Punkt für Trost und Hoffnung auch der Zurückgebliebenen sein. Dieses Wort, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen, ist nicht nur, wie wir es gerne eingrenzen möchten, auf den irdischen Lebensweg bezogen, sondern ist zu sehen im Zusammenhang mit dem zitierten Wort aus Hebräer 1,14, dass er die Engel uns als dienstbare Geister geschickt hat, dass wir auf dem Weg zur Ewigkeit nicht auf der Strecke bleiben. Es geht also gar nicht nur um diesen Sohn und die Tochter, sondern es geht auch um die Zurückgebliebenen, die in Anfechtung gekommen sind, dass sie sich durch ein solches Geschehen von Stolpersteinen nicht abbringen lassen von dem, dass es Gottes Absicht ist, sie zum ewigen Leben zu führen. Es hat also eine viel tiefere Bedeutung. Ich habe das versucht anzusprechen heute Morgen, wenn Satan uns in die Ferse sticht. Dieses Todbringende wird nicht den Tod bringen. Vielleicht ist hier etwas, ist jetzt kritisch, was ich sage, aber ich kann es nicht verschweigen, weil es meinen seelsorgerlichen Dienst wesentlich prägt. Vielleicht ist hier etwas, so wie ich sagte, dass eine materialistische Verkündigung um sich greift, einen Jesus als Nothelfer, Problembewältiger für heute, dass man über der Etappe das Ziel aus den Augen verliert, so ist es ganz ähnlich in der Seelsorge auch. Mach mir meine Probleme weg, aber keine Wurzelbehandlung. Mach mein Leben leichter. Man verliert über den Etappen das Ziel aus den Augen. Hier ist etwas geschehen, wo wir Gott ganz gewiss mit Fragen gegenüberstehen, und das dürfen wir auch, aber nicht bei den Fragen hängen bleiben, sondern zu diesem Mein Gott kommen, mitten in der Bedrängnis, in dem Wissen, dass er auch, nun kommen die Gedanken aus dem Jeremia, meine Gedanken sind nicht eure, meine Wege nicht eure, aber nicht als Vertrösten, liebe Geschwister. Wenn es zum Vertrösten wird, wird es problematisch. Sondern, und hier geschieht nun Kampf, hier geschieht Ringen. Wenn es zu einem Akzeptieren kommt, dass mein Gott bleibt und dass es um ein Ziel geht, die ewige, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Ich bin hier wortgläubig. Ob man mich nun Fundamentalist oder Pietist bezeichnen will, das sei dahingestellt. Ich glaube das vom neuen Himmel und der neuen Erde. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Wenn ich die nicht hätte, hätte ich weit mehr Probleme auf dem Weg dorthin, als ich sie schon sowieso habe. Dass also hier die Fragen, ich gehe auf eine Ewigkeit zu, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, das Ziel darf ich bei der Jesus-Nachfolge nicht aus den Augen verlieren, sonst komme ich ins Rotieren. Aber nochmal, nicht als ein Vertrösten auf ein besseres Jenseits. Sonst habe ich nicht die Kraft, mit den Konflikten und Krisen hier umzugehen. Ich würde also das Phänomen dieses, das Gott seinen Engeln befohlen hat, Gültigkeit lassen, bis dahin, dass diese Engel auch bedacht darauf sind, dass diese Schwester, diese Junge, die nun bis heute gehindert und behindert lebt, dass sie Sorge darum tragen, dass sie zur Ewigkeit kommt. Und dass sie Sorge darum tragen, dass die Anfechtungen, die den Eltern gegenüber laufen, nicht so werden, dass sie auf der Strecke bleiben. Sondern, dass sie auch mit Rätseln, mit unbeantworteten Fragen bei dem Mein Gott im Vertrauen bleiben und sich so, wenn auch ganz anders, als sie es dachten, erleben, er hat seine dienstbaren Geister ausgesandt, um uns auf dem Weg zur Ewigkeit bei den vielen Gefahren. Nicht, wir sind im Herrschaftsbereich des Bösen, dürfen wir nie vergessen. Wir sind Ausländer auf ganz höherer Ebene. Wir haben uns nur in vielen Dingen schwer etabliert. Nicht? Wir sind fast in vielen Dingen wie die Israeliten, die sich dem Volk drum angeglichen haben. Wir gehen Ehen ein. Jetzt nicht, meine ich, nur mit Ungläubigen, sondern auf anderen Ebenen. Wir schließen so viel faule Kompromisse. Und da, das ist dieses, wo er sagt, ich gebe meinen Engeln Befehl, auch in diesen Lebenslagen, dass ihr ans Ziel kommt. So würde ich versuchen, im seelsorgerlichen Gespräch ins Gespräch zu kommen. Das könnte aber heißen, dass das, was ich eben sagte, nicht in einem Gespräch von mir gesagt wird, sondern dass daraus drei oder vier Gespräche entstehen, weil ich nur so viel sagen will, wie mein Gegenüber bereit ist, mit mir zu gehen. Sonst tue ich mein Gegenüber wieder überfordern. Es ist 12 Uhr.